SRF 1.
Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Was bringt der Inländer Vorrang? Das Staatssekretariat für Wirtschaft zieht erstmals Bilanz und die ist positiv, mehr dazu gleich. Harsche Kritik kommt hingegen aus dem Gastgewerbe. Auch darüber reden wir mit dem Präsidenten von GastroSwiss. Kasimir Platzer ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Dann, nach dem Zuckerbrot zückt Frankreichs Regierung jetzt wieder die Peitsche. Diese Taktik gegen die Protestbewegung der Gilets Jaunes könnte aber auch daneben gehen, sagt unser Korrespondent. Und Kürzungen bei der Sozialhilfe würden Existenzen bedrohen, warnt die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe. Eine vierköpfige Familie hätte fürs Essen noch einen 5 Lieber pro Person und Tag.
Und wenn Sie daran denken, was ein Sandwich kostet bereits, dann hätten Sie eigentlich das Geld für die Nahrung bereits nach dem Frühstück aufgebraucht.
So Co-Präsidentin Therese Frösch. Sie untermauert ihre Zahlen mit einer neuen Studie. Im Studio heute Brigitte Kramer. Seit einem halben Jahr gilt in der Schweiz ein Inländervorrang. Das heisst, Branchen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit sollen zuerst Arbeitslose einstellen. Erst nach einer Frist von 5 Tagen dürfen die Stellen dann öffentlich ausgeschrieben werden. Heute hat das Staatssekretariat für Wirtschaft erstmals eine ausführlichere Bilanz zu dieser Stellenmeldepflicht gezogen. Diese falle positiv aus, sagt Boris Zürcher, Leiter der Direktion Arbeit, im Gespräch mit Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti.
Wir haben die Aufgabe vom Parlament gekriegt, diese Stellenmeldepflicht umzusetzen, und zwar korrekt und gesetzeskonform. Und ich kann doch heute vermelden, dass das weitgehend der Fall ist. Wir haben die Prozesse eingerichtet. Was wir an Meldungen haben, lässt vermuten, dass wesentlich die Arbeitgebenden diese Stellenmeldepflicht akzeptieren und auch entsprechend die Stellen melden.
Was sagt denn die Anzahl der gemeldeten Stellen aus über die Wirksamkeit der Stellenmeldepflicht?
Die Wirksamkeit ist eine andere Frage. Das ist sehr schwierig. Eine Vermittlung, eine erfolgreiche Vermittlung durch ein RAF kann auf die Stellenmeldepflicht zurückzuführen sein, muss aber nicht. Und diese Kausalität herzustellen, das ist relativ komplex und dazu braucht es noch weitere Abklärungen und da sind wir dran.
Gibt es denn innerhalb der Verwaltung überhaupt einen Konsens darüber, was die Wirkungsziele sind dieser Stellenmeldepflicht?
Das ist genau eines unserer Probleme. Wir haben verschiedene Zielsetzungen der Stellenmeldepflicht. Die einen sagen, es soll direkt am Arbeitsmarkt wirken. Die anderen sagen, es muss das Verhalten der Arbeitgebenden beeinflussen, dass sie also zuerst mal zu einem RAF gehen und nicht gleich im Ausland jemanden rekrutieren. Und Dritte sagen, es muss die Zuwanderung senken. Also wir haben einen ganzen Strauß von möglichen Wirkungszielen und das muss zuerst auch klar gemacht werden, welche Ziele können überhaupt mit der Stellenmeldepflicht sinnvollerweise adressiert werden.
Stichwort Zuwanderung, das war ja eigentlich die Ausgangsidee der Stellenmeldepflicht. Gibt es da Hinweise, dass die Zuwanderung dank dieser Stellenmeldepflicht bereits gesenkt worden ist?
Fakt ist, wir haben eine relativ moderate Zuwanderung aktuell. Ob das aber eben kausal auf die Einführung der Stellenmeldepflicht zurückzuführen ist, das können wir eben genau nicht sagen. Aber der Mechanismus ist schon so. Wir stellen uns vor, dass wenn eben das inländische Arbeitskräftepotenzial besser ausgeschöpft werden kann, das heißt, wenn mehr Leute auf den RAF rekrutiert werden können durch schweizerische Unternehmen, dass dadurch der Bedarf an ausländischen Arbeitskräften etwas abnimmt. Und wir hoffen, dass wenn wir eben diese Wirkungsevaluationen durchführen, dass man das dann auch, ich sag mal, evidenzbasiert verfestigen können, diese Informationen.
Sagt Boris Zürcher, Leiter der Direktion Arbeit im SECO, auf Fragen von Lorenzo Bonatti. Weit weniger glücklich mit der Stellenmeldepflicht ist GastroSwiss. Warum, sagt uns Verbandspräsident Kasimir Platzer im Tagesgespräch um 1. Nun zu weiteren Meldungen des Mittags in der Übersicht mit Dominik Brandt.
Gut einen Monat vor dem Urnengang hat das Pro-Komitee zur Zersiedelungsinitiative den Abstimmungskampf eröffnet. Jeden Tag werde in der Schweiz eine Fläche von 8 Fußballfeldern verbaut, so die Befürworter. Mit der Initiative der jungen Grünen solle diese Entwicklung gestoppt werden. Das Anliegen fordert, dass Neueinzonungen von Bauflächen durch Rückzonungen an einem anderen Ort kompensiert werden müssen. Damit könnten die Bauzonen dorthin verschoben werden, wo sie gebraucht würden, so die Initianten weiter. Die Gegner der Initiative präsentieren ihre Argumente am Nachmittag. Über die Zersiedelungsinitiative abgestimmt wird am 10. Februar. Im Fall des groß angelegten Datendiebstahls in Deutschland haben die Behörden eine Person festgenommen. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Mann, wie das Bundeskriminalamt mitteilt. Dieser wurde bereits am Sonntag vorläufig festgenommen, nachdem eine Hausdurchsuchung bei ihm stattfand, wie es weiter heißt. Der Schüler habe die Tat in ersten Vernehmungen zugegeben. Den Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen Einzeltäter. Er habe sich über Äußerungen der betroffenen Personen geärgert. Nach Angaben des deutschen Innenministeriums sind rund 1000 Politiker, Prominente und Journalisten vom Hackerangriff betroffen. Etwa 50 Fälle seien schwerwiegender, weil größere Datenpakete wie Privatdaten, Fotos und Korrespondenzen veröffentlicht worden seien. Deutschlands Regierung hat den Angriff auf einen AfD-Politiker in Bremen verurteilt. Der AfD-Parlamentarier Frank Magnitz war gestern Abend von mehreren Angreifern schwer verletzt worden. Die Polizei in Bremen geht von einer politisch motivierten Tat aus. Der 66-Jährige liege schwer verletzt im Spital. Außenminister Heiko Maas von der SPD betonte, Gewalt dürfe kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, egal gegen wen. Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, bezeichnete die Tat als Mordversuch. Der Schweizer Bauchemiekonzern Sika will den französischen Mörtelhersteller Parex übernehmen. Erfolgen soll die Übernahme im zweiten oder dritten Quartal des laufenden Jahres, vorausgesetzt der Betriebsrat und die Behörden stimmten der Transaktion zu, schreibt Sika in einer Mitteilung. Parex verfügt über mehr als 70 Fabriken in über 20 Ländern. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Franken. Nach dem schneereichen Wochenende beschäftigt nun das Sturmtief Benjamin Teile Deutschlands. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte vor einer möglichen Sturmflut an Teilen der Küsten Niedersachsens und Schleswig-Holsteins sowie in Hamburg, Bremen und Bremerhaven. Die Deutsche Bahn empfahl Reisenden vorsorglich, sich über allfällige Störungen zu informieren. Am niederländischen Flughafen Amsterdam-Schiphol wurden wegen des Sturmtiefs vorsorglich rund 160 Flüge gestrichen. Das Wetter in der Schweiz. Heute und morgen fällt immer wieder Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend auf 500 bis 800 Meter. Morgen gibt es wieder Flocken bis in tiefe Lagen. Die Temperatur erreicht 2 bis 5 Grad. Im Süden scheint mit Nordföhn heute zeitweise, morgen überwiegend die Sonne bei rund 10 Grad.
Noch in der Weihnachtszeit hat Frankreichs Regierung der Protestbewegung der Gilets jaunes ein Versöhnungsangebot gemacht. Jetzt versucht sie es mit Drohungen. So versucht sie, die Demonstrationen in den Griff zu bekommen. Mit mehr Polizeipräsenz und einer Art Hooligan-Gesetz für politische Demonstranten. Das könnte allerdings ins Auge gehen, erklärt unser Korrespondent Daniel Voll.
Die Geschichte wiederholt sich. Wir weichen keinen Schritt von unserem Weg ab, versprach Premierminister Edouard Philippe vor dem ersten Aktionstag der neuen Protestbewegung. Und anschließend buchstabierte die Regierung Schritt für Schritt zurück. Keine ihrer Konzessionen konnte den Volkszorn besänftigen. Weder der Verzicht auf die verhasste ökologische Energiesteuer noch eine kräftige Erhöhung des Mindestlohns und weniger Abgaben für tiefe Renten. Die Protestbewegung hat nach dem Jahreswechsel wieder Zulauf bekommen. Die Regierung ändert die Taktik und verschärft das Sicherheitsaufgebot. Mehr Polizei auf den Straßen und mehr Vollmachten für die Justiz. Die Regierung will die bestehende Bewilligungspflicht für Demonstrationen konsequenter durchsetzen. Wer zu nicht bewilligten Demonstrationen aufruft, begeht künftig ein Delikt. Wer an solchen Demonstrationen teilnimmt, ebenso. Bisher galt dies als Rechtsverletzung, ein kleiner, aber wichtiger Unterschied im Strafrecht. Statt wie bisher Bußen drohen künftig Gefängnisstrafen. Zusätzlich will die Regierung eine Fische gewaltbereiter Demonstranten führen, denen die Teilnahme an Demonstrationen verboten wird. Der Vorschlag für diese Maßnahmen kommt aus der Polizei und das Parlament wird Gesetzesvorlagen der Regierung voraussichtlich rasch und mit großer Mehrheit absegnen. Die Frage ist, wie sie die neuen Sicherheitsgesetze dem Volk verkauft. Die Regierung versucht offensichtlich, die Chile-Bewegung zu spalten. In einem militanten Kern, der bloß die Konfrontation sucht und eine Mehrheit, die Gewalt ablehnt und gesprächsfähig bleibt. Ob das funktioniert, ist fraglich. Premierminister Édouard Philippe vergleicht eine solche Demonstrationsfische mit dem Hurigengesetz, das es seit Jahren gibt. Dieser Vergleich, der hinkt. Von den über 5'000 Demonstranten, die Frankreichs Polizei seit dem Beginn der Proteste festgenommen hat, hatte der Großteil keinerlei Eintrag im Strafregister. Und dann ist ein Stadionverbot keine Beschränkung der demokratischen Rechte wie ein Demonstrationsverbot. Und gerade in diesem Punkt ist die Bewegung der Gilets jaunes empfindlich. Der Koller über die Regierung in Paris, die die Anliegen der Bevölkerung nicht ernst nimmt, ist eine der wichtigsten Klammern des Protests. Darum ist mehr direkte Demokratie eine ihrer stärksten Forderungen. Es scheint nicht, dass Frankreichs Regierung dies verstanden hat. Musik.
19 Minuten vor 1 hören Rendezvous, so geht es bei uns weiter. Bei der Weltbank könne er zu wenig fürs Klima tun, findet deren Präsident, und geht. Wir wollen wissen, was haben Weltbank und Klimaschutz überhaupt miteinander zu tun? Seit einem Jahr gibt es das Online-Magazin Republik.
Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich meine App drücke, was die mir wieder servieren. Ich lese das wie ein Roman.
Begeisterung bei dieser Leserin, aber ist die Fangemeinde groß genug, um das Journalismus-Startup am Leben zu halten? Und Betteln verboten, heißt es seit gut 2 Monaten in der Waadt. Vor allem Roma und Lausanne sind betroffen.
À plusieurs niveaux, cette interdiction a cassé des choses.
Vieles ist kaputt gegangen, sagt die Präsidentin eines Vereins für die Anliegen der Roma. Wie das Bettelverbot ihre Probleme verschärft hat, hören Sie kurz vor 1. Kim will nicht mehr. Nein, nicht der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un, sondern der Präsident der Weltbank, der Amerikaner Kim Jong-kim. Der hat seinen Rücktritt auf Anfang Februar angekündigt und damit viele überrascht. Er begründet seinen Abgang unter anderem damit, dass er außerhalb der Weltbank mehr für den Klimaschutz machen könne. Da schwingt also Kritik mit an der Klimapolitik der Weltbank. Nur ausgerechnet Kims Abgang könnte dem Weltklima letztlich schaden. Warum das, weiß Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
«Es sei ihm eine große Ehre gewesen, für die Weltbank zu arbeiten», schreibt Kim Jong-kim in seiner offiziellen Rücktrittsmitteilung. «Die Weltbank spiele eine wichtigere Rolle denn je angesichts der großen Probleme, mit denen die Weltbevölkerung konfrontiert sei». In einem Schreiben an die Mitarbeitenden gibt Kim eine Art Begründung für seinen abrupten Rücktritt. Es habe sich für ihn eine unerwartete Möglichkeit ergeben, in die Privatwirtschaft zu wechseln, und er sei zur Überzeugung gelangt, dass er an diesem Ort die größte Wirkung entfalten könne, im Kampf gegen den Klimawandel zum Beispiel. Just diesen Kampf hat sich die Weltbank selbst aber unter Kim Jong-kim auf die Fahnen geschrieben. Zuletzt hat sie kurz vor der Klimakonferenz im polnischen Katowice ein neues Kreditprogramm im Umfang von 200 Milliarden Dollar über 4 Jahre für Klimaschutzprojekte angekündigt. Allerdings bewegt sich die Weltbank in diesem Bereich auf einem schmalen Grat. Auf der einen Seite wurde sie von Nichtregierungsorganisationen in der Vergangenheit wiederholt kritisiert dafür, dass sie trotz anderslautenden Bekenntnissen weiter klimaschädliche Projekte, zum Beispiel Kohlekraftwerke, finanziere. Auf der anderen Seite misst die Regierung des wichtigsten Geldgebers, der USA, dem Klimaschutz und multilateralen Organisationen im Allgemeinen bekanntlich wenig Gewicht bei und droht verschiedentlich mit Konsequenzen. Nicht wenige Beobachter waren deshalb überrascht, als es der Weltbank letztes Jahr gelungen ist, die Geberländer inklusive die USA zu einer Kapitalerhöhung zu bewegen. Ein Erfolg für Kim Jong-kim. Trotzdem hat er nun genug. Warum genau, darüber wird wohl in den nächsten Tagen weiter spekuliert. Bereits klar ist, dass das Verfahren zur Wahl des Weltbankpräsidiums erneut zum Thema wird. Traditionell nickten die Mitgliedsländer den Vorschlag der US-Regierung jeweils ab. Im Gegenzug winkten die USA jeweils die Kandidierenden der Europäer für den Vorsitz des Internationalen Währungsfonds durch. Schon im Jahr 2016 wollten verschiedene, insbesondere Entwicklungsländer, den Vorschlag der USA verhindern, nämlich Kim wiederzuwählen. Das misslang. Heute nun fordern Entwicklungsorganisationen aus den verschiedensten Ländern mit Nachdruck ein offenes und transparentes Rennen, in dem auch Nicht-US-Amerikaner eine Chance erhalten sollten. Sollte US-Präsident Trump einen ihm nahestehenden Kandidaten, möglicherweise gar einen Klimaskeptiker, ins Rennen schicken, wäre der Eklat perfekt. Das Ringen um die Nachfolge von Kim Jong-un könnte sich in die Länge ziehen, wohl zu Ungunsten der Weltbank, der Menschen, die von ihren Programmen profitieren, und des Klimaschutzes.
Diverse Kantone wollen die Sozialhilfe kürzen, teilweise um bis zu 30%. Das sei unverantwortlich, sagt die Konferenz der Sozialhilfe SKOS schon länger. Nun untermauert sie ihre Argumente mit einer neuen Studie und die zeigt, dass die Sozialhilfe bereits heute knapp berechnet ist. Priscilla Imboden berichtet.
986 Franken. Das erhält eine alleinstehende Person von der Sozialhilfe monatlich, um Essen, Einkäufe, ÖV-Billette, Strom- und Telefonrechnungen wie auch andere Gebühren zu bezahlen. Dieser Grundbedarf sei zu knapp berechnet, besagt ein neuer Bericht. Das zeige der Vergleich mit den Durchschnittsausgaben einer alleinlebenden Person, die einkommensmäßig im untersten Zehntel der Bevölkerung liege. Therese Frösch, Co-Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der Sozialhilfe SKOS, sagt:
Die Sozialhilfe liegt immer noch 100 Franken zu tief, aber das wurde zwischen der SKOS und den Kantonen der Sozialdirektorenkonferenz vor 2 Jahren so beschlossen, dass wir auf dieser Höhe bleiben, weil es einfach politisch nicht anders zu vertreten war.
Der Betrag reiche nicht aus, weil die Kosten für Zug- und Busbillette zu knapp berechnet seien. Autokosten werden von der Sozialhilfe ausgeschlossen. Trotzdem weht der Sozialhilfe ein kalter Wind entgegen. Der Grosse Rat des Kantons Bern hat eine Senkung des Grundbedarfs von bis zu 30% verabschiedet. Die Reform muss allerdings noch vom Volk abgesegnet werden. In den Kantonen Aargau und Basel-Landschaft sind Vorstöße angenommen worden, die die Sozialhilfe ebenfalls um bis zu 30% kürzen wollen. Therese Frösch warnt vor den Folgen. Für eine vierköpfige Familie bedeutet dies:
Dann würden noch ein 5 Lieber bleiben für das Essen pro Tag, pro Mitglied der Familie. Und wenn Sie daran denken, was ein Sandwich kostet bereits, dann hätten Sie eigentlich das Geld für die Nahrung bereits nach dem Frühstück aufgebraucht.
Auch Kinder wären von diesen Kürzungen betroffen, sagt Frösch, denn sie machten 30% der Sozialhilfebezügerinnen und Bezüger aus. Mit einem so kleinen Betrag sei es nicht mehr möglich, sich gesund zu ernähren und anständig zu kleiden. Das führe zu einer Verelendung. Die SKOS ist maßgebend, weil sich die meisten Kantone an ihre Richtlinien halten. Sie bietet eine gewisse wissenschaftliche Basis für die Höhe der Sozialhilfebeträge. Diese seien in den letzten Jahren bereits gekürzt worden, bei Großfamilien, bei jungen Menschen, sagt die Walliser Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatten, die im Vorstand der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren sitzt. Eine weitere Kürzung sei nicht vertretbar.
Wenn ein Kind, ein Jugendlicher eben nicht im Freizeit mit den anderen Jugendlichen teilnehmen kann oder wenn ein Erwachsener keine Kontakte hat, führt das zur sozialen Isolation, häufig auch zu gesundheitsschädlichen Folgen und wirklich zu einer in der Schweiz unwürdigen Situation.
Die Konferenz der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren setzt sich dafür ein, dass alle Kantone die SKOS-Richtlinie zu der Sozialhilfe übernehmen. Wenn nun einzelne Kantone die Sozialhilfe stark kürzten, so fördere das den Sozialhilfetourismus. Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatten erklärt:
Im Kanton Wallis zum Beispiel haben wir eben der Kanton mit den Gemeinden die Sozialhilfe einheitlich geregelt. Das ist eine gute Situation und das Gleiche wünsche ich mir und wünschen sich die meisten Kantone, dass wir keinen Sozialtourismus haben.
Das ist ein Appell an die Kantone Bern, Baselland und Aargau, die die Sozialhilfegelder kürzen wollen. Mit den heute präsentierten Argumenten möchte die SKOS sie dazu bewegen, diese Pläne zu überdenken.
Der Bericht von Priscilla Imboden hier im Rendezvous. Es ist 11:01. Namhafte Journalistinnen und Journalisten haben sich vor einem Jahr ins Abenteuer eines neuen Online-Magazins gestürzt. Sie sind mit der Republik an den Start gegangen und mit dem Anspruch, Journalismus zu machen, der relevant sei für das Funktionieren einer Demokratie. Für den Start haben sie mehrere Millionen Franken zusammengebracht. Jetzt, nach einem Jahr, kommen die Tage der Wahrheit. Die 16.000 Abonnemente, mit denen die Republik gestartet ist, laufen aus. Werden genügend Leserinnen und Leser dem Start-up die Treue halten? Medienredaktor Raphael von Matz.
Ja, die Macher der Republik verhehlen es nicht. Die Frage hatte schwer auf ihnen gelastet, ob tatsächlich genügend Leute wieder 240 Franken investieren und ihr Jahresabonnement erneuern würden. Nun sei die Erleichterung groß, sagt Mitgründer Christoph Moser.
Das sieht sehr gut aus. Wir haben konservativ gerechnet. 50% Erneuerung von 16.000 Menschen, die vor dem Start an Bord gekommen sind. Und wir werden in den nächsten Tagen diese 50% erreichen. Das war das Mindeste, was wir brauchten, um zu überleben.
Die Republik erreicht also die Schwelle, dass mindestens die Hälfte der Leserinnen und Leser der ersten Stunde ihr Abonnement erneuern. Im ersten Jahr ist es dem neuen Online-Magazin gelungen, ein treues Publikum aufzubauen. Das zeigte sich gestern Abend an einem Anlass in Zürich, an dem die Republik auf ihr erstes Jahr zurückblickte. Es kamen mehrere hundert Personen. Und viele sind begeistert vom neuen Produkt. Dieser Mann sagt, er habe sein Abo bereits erneuert.
Das war das erste im neuen Jahr, weil die Republik ein Medium ist, das sich ganz deutlich vom durchschnittlichen Journalismus unterscheidet und mich persönlich sehr viel mehr interessiert, packt als der durchschnittliche Schweizer Tagesjournalismus.
Tatsächlich unterscheidet sich die Republik von anderen Online-Medien. Sie liefert keine Nachrichten und auch keine Sportresultate. Sie konzentriert sich dagegen auf Hintergründiges in den Bereichen Politik, Justiz, Wirtschaft und Kultur, auf Reportagen und Analysen, meist längere Stücke. Jeden Tag werden nur 3 Artikel veröffentlicht. Publizistisch hat die Republik bisher noch nicht oft für Aufregung gesorgt. Das Glanzstück des ersten Jahres war die Recherche über das Baukartell im Kanton Graubünden, die von anderen Medien aufgenommen wurde. Doch als Medienbeobachter wünscht man sich schon, dass die Republik rascher auf die Aktualität reagiert und auch bissiger wird, also den Mächtigen im Land genauer auf die Finger schaut. Hier kann sich das Magazin sicher noch steigern. Ein zweiter Punkt. Viele Leserinnen und Leser haben das Magazin wegen bekannten Namen wie Daniel Binswanger oder Konstantin Seibt abonniert. Nun wünschen sie sich aber auch, dass diese Edelfedern auch häufiger zu lesen sind. Und ein dritter Kritikpunkt. Die Republik nutze ihre Möglichkeiten noch zu wenig, sagt diese Leserin.
Ich würde mir wünschen, noch ein bisschen mehr Mut ins Multimediale einzusteigen. Es ist im Moment fast ein bisschen wie ein Printmagazin und ich glaube, da gibt es noch sehr viel Potenzial.
Nach einem Jahr Republik gilt es festzuhalten, mit gut 20.000 Abonnenten ist sie bisher ein Nischenprodukt. Sie erreicht kein Massenpublikum wie die etablierten Medienmarken. Zugutehalten muss man ihr hingegen, dass sie eine der wenigen gelungenen Neugründungen ist, die keinen großen Verlag im Rücken hat. Die Republikmacher sind erst einmal froh, dass ihnen viele Abonnenten die Stange halten. Doch längerfristig sei die Zukunft noch nicht gesichert, sagt Mitgründer Konstantin Seibt.
Also wir werden noch lange nicht über den Berg sein, weil die Schweizer Medienszene ist klein, sie ist relativ steinig, sie schrumpft und wir sind immer noch Hochrisiko.
Das Ziel der Republik wird es also sein, noch breitere Kreise der Leserschaft zu erreichen. Mit gut recherchierten Artikeln und scharfen Analysen.
Bettler haben bis Anfang November zum Lausanner Stadtbild gehört. Je nach Saison waren bis zu 100 unterwegs und haben auf Almosen gehofft. Nun sind sie aus den Straßen Lausannes verschwunden, denn seit November gilt im ganzen Kanton Waadt ein Bettelverbot. Es trifft in Lausanne vor allem die rumänische Minderheit der Roma. Und deren Situation ist mit dem Bettelverbot schwieriger geworden, zeigt der Bericht von Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli.
Es wird diskutiert in der Permanence von Operom. Etwa 20 Männer, Frauen und Kinder sind an diesem Nachmittag da, in diesem Solidaritätsverein für die Anliegen der Roma in Lausanne. 20, das sind weniger als halb so viel wie vor dem Bettelverbot. Präsidentin des Vereins ist Vera Ceremisinov. Sie sagt, das Bettelverbot habe vieles kaputt gemacht.
Das Bettelverbot hat zum einen die Beziehungen zu Helfern zerstört und zum anderen auch den regelmäßigen Kontakt zu den Arbeitgebern. Nicht mehr präsent sein in der Stadt, das bedeutet also weniger Hilfe von ihnen wohlgesinnten Menschen und weniger Gelegenheit zu arbeiten. Vera Tscheremissinow ist enttäuscht über die Entwicklung. Die 76-Jährige setzt sich dennoch mehrmals wöchentlich für die Anliegen der Roma ein, seit über 10 Jahren. Lausanne galt früher als tolerant gegenüber den Betteln, im Gegensatz zu anderen Waadtländerstädten wie Montreux, wo Betteln schon lange verboten ist. Seit das kantonale Bettelverbot auch in Lausanne gilt, drohen Geldbußen. Ein Dutzend Bettler wurden bereits gebüßt, darunter Ricardo, ein junger Mann mit braunen Haaren. Er werde allerdings nicht bezahlen, sondern ins Gefängnis gehen, sagt er. Ich habe nichts zu essen, ich kann die Buße nicht bezahlen, deshalb gehe ich ins Gefängnis. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Die Roma und die Polizei, man kennt sich in Lausanne. Die Permanence von Opéron, das Vereinslokal, liegt direkt gegenüber des Hauptquartiers der Lausanner Stadtpolizei. Da sich hier das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Bettlern und der Polizei noch nicht abspielt, das man aus anderen Kantonen kennt, liegt auch an den Roma selber. In Lausanne haben sie versucht, Alternativen aufzubauen. Wie schwierig das ist, zeigt das Beispiel von Christia Virginica, die schon vor dem Verbot kunstvoll gebastelte Blumen aus Papier verkauft hat. Dafür beantragte sie nun bei der Stadt Lausanne eine Bewilligung, vergebens. Mendicité déguisée, schleichendes Betteln, gab die Stadt als Begründung für ihr Nein an. Sie wisse nicht wohin, sagt Christia Virginica, die lange in Italien gelebt hat. Alle Türen seien zu. Fälle wie jene der Blumenverkäuferin Virginica sind in Lausanne bekannt. Pierre-Antoine Hildebrand von der FDP ist für die Polizei und das Gewerbe zuständig. Blumen als einziges Produkt zu verkaufen, das gehe nicht. Vielen Käufern gehe es zudem nicht um die Blumen, sondern um Barmherzigkeit.
Nous n'autorisons pas un étalage où il n'y a qu'un seul produit. Nous n'autorisons pas non plus la fabrication même dans la rue. Et nous considérons qu'une grande partie des acheteurs, il y a peut-être des exceptions, mais une grande partie des acheteurs le font par charité et pas par achat de l'objet.
Aber auch Musik machen oder Statuen mimen bekommen keine Bewilligungen im rot-grün regierten Lausanne. Polizeidirektor Hildebrand sieht für die Roma denn auch keine Zukunft in Lausanne.
Je crois sincèrement que ils ont un meilleur avenir pour eux, pour leurs enfants, pour la suite.
Diese Menschen und ihre Kinder haben eine bessere Zukunft in Rumänien, als sich ohne Ausbildung hier auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten. Zurück nach Rumänien, im Wissen darum, dass die Minderheit der Roma in Rumänien noch stärker diskriminiert wird als hier in Westeuropa. Opéron engagiert sich zwar ebenfalls in einem Dorf in Rumänien, hauptsächlich sucht der Verein aber in der Waadt Arbeit für die Roma und das nicht erst seit dem Bettelverbot. Manchmal gelinge das, sagt Vera Tscheremissinow und blättert in einem Ordner mit über 50 Lebensläufen.
Oh, voilà. Oui. Hier
haben wir jemanden, für den wir lange gesucht haben. Er hatte immer wieder befristete Aufträge und hat jetzt eine Arbeit gefunden. Seine Arbeitgeber sind sehr zufrieden. Eine Arbeit fanden bisher aber nur wenige der Männer und Frauen in der Permanence von Opéron. Sie haben nach dem Bettelverbot nicht einmal genug Geld für die Notschlafstellen in Lausanne. Das Waadtländer Bettelverbot hat das Straßenbild von Lausanne verändert. Die Bettler sind weg, aber ihre Probleme bleiben.
Aus Lausanne der Bericht von Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli. In einer Minute eins. Gleich reden wir auf SRF 1 und 4 mit dem Präsidenten von GastroSuisse. Casimir Platzer kritisiert den Inländervorrang Leit harsch. Was hat er gegen die Stellenmeldepflicht? Antworten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen. Heute mit Dominik Brandt.
Eine Kürzung des Grundbedarfs in der Sozialhilfe würde eine menschenwürdige Existenz gefährden. Dies teilt die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, die SKOS, mit. Eine Studie zeige, dass bereits der aktuelle monatliche Grundbedarf von 986 Franken pro Person nur knapp für die Existenzsicherung ausreiche. In der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit im letzten Jahr zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote betrug 2018 im Jahresmittel noch 2,6%. Im Jahr zuvor waren es 3,2%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilt. Im Fall des groß angelegten Datendiebstahls in Deutschland haben die Behörden eine Person festgenommen. Der 20-jährige Mann habe zugegeben, für den Hackerangriff auf rund 1000 Politiker und andere Personen verantwortlich zu sein, so das Bundeskriminalamt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.